Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 17. Juli 2024. Ein heißer Sommer ist es, der aber sich immer wieder bei uns jedenfalls so abkühlt. Aber ihr seid bestimmt schon neugierig. Mehr von unserem Chefmeteorologen Andreas Popp. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, es ist interessant, wie uns dann immer wieder Leute auch anschreiben und sagen, ach, es ist so schön, dass wir immer wissen, wie das Wetter bei euch ist. Und andere schreiben, sag mal, was glaubt ihr eigentlich, wen das Wetter interessiert, was ihr habt? Es ist interessant, wie dieses Muster, was wir hier eingeführt haben, das lassen wir uns auch nicht nehmen, wie dieses Muster in der Diskussion ist. Das ist wirklich süß. Also, wir haben heute einen schönen Tag, aber wir haben einen kleinen regnerischen Abschnitt zwischen 1 und 3 Uhr heute Nachmittag für diejenigen, die es ganz genau interessiert. Und ansonsten können wir einfach nur einen wunderschönen warmen Sommer genießen. Mir ist es persönlich zu warm mit teilweise über 30 Grad, aber es ist eben halt Sommer.
Also es ist eine richtige Heat Warning hier, die ihr ja auch immer bekommt, Hitzewarnung, schön kühl halten, nicht aus dem Haus gehen, viel Wasser trinken, Andreas. Ich finde auch ein paar Arbeiten für dich im Haus heute.
Ja, also ich freue mich sehr darüber. Vielleicht sollte man mal in YouTube Rudi Carrell eingeben und dann schreibt man dahinter, wann wird es endlich wieder Sommer? Das ist aus den 70er Jahren, wo er sich wünscht einen Sommer, wo man 30, 35 Grad hat und wo es einfach wunderschön ist. Heute nennt man das ja Katastrophe.
Genau, ihr Lieben. Und wir haben eine ganze Menge Katastrophen. Und wir würden eigentlich auch angefangen haben wollen mit Kompakt, mit dem Verbot, mit diesem unfassbaren Vorgang. Aber wir wollen vorher noch mal nach Amerika schauen. Da geht es auch um ja, die Weltherrschaft, die globale. Wir haben gerade darüber berichtet, wie fangen wir an. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir erst noch mal Trump, auch wenn wir das natürlich nach dem weltbewegenden Attentat am Montag schon thematisiert hatten. Aber wir haben dann einen umfangreichen Block auch zum Kompaktverbot. Also wir beginnen mit Donald Trump, auf den ein Attentat verübt worden war. Am Montag haben wir ausführlich darüber berichtet. Die Welt steht inzwischen Kopf, denn Andreas, die Welt hat offenbar zum ersten Mal einheitlich den Schuss gehört.
Ja, offenbar ja, denn es ist ein Schock im Augenblick und wir sehen, dass das an sich schon taumelnde System einen noch zusätzlich schweren Schlag erlitten hat. Und was für mich ganz wichtig ist, ist an der Stelle natürlich sehr genau und langsam hier die Ermittlungen durchzuführen, wie ein Kommissar, der bestimmte Dinge ausschließt und dann eben halt immer mehr versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Denn wir haben hier mit einem Vorgang zu tun, der natürlich historisch ist. Und schlimm sind hier natürlich sowohl die Mainstream-Medien, die es runterspielen, oder auch die Verschwörungstheoretiker in alternativen Medien. Auch die gibt es, die unkritisch irgendwelchen Unsinn weiterverbreiten, der einfach nicht valide ist. Das ist auch ein Problem. Das heißt, hier die Seriosität im Auge zu behalten und Stück für Stück sich heranzutasten.
Das ist ja sowieso das Zeichen dieser Zeit. Also, die einen sagen jüngstes Gericht, die anderen sagen Zeitenwende oder Weltenwende oder großer Wandel um die Macht auf der Welt oder der Begriff Transformation fällt. Aber spätestens seit der Mikrobe dürfte fast jedem klar sein, dass es hier jetzt anders läuft als vorher. Vorher war es schön gemütlich und gab hin und wieder ein bisschen Thermik, aber ansonsten lief alles planmäßig. Man konnte planen, während man jetzt kaum noch etwas planen kann, denn es kann halt leicht sein, dass was dazwischen kommt. Und wenn es die Klimagesetze sind, die dir dann plötzlich nicht mehr erlauben, deinen Verbrenner weiterzufahren oder du jetzt auf einmal eine teure neue Heizung einbauen musst, weil die alten Zeiten vorbei sind, wo man bedenkenlos irgendwelche Arten von Heizungen benutzen durfte.
Ja, wir sehen hier eine wirklich stringente Nichtorganisation und ein völliges Chaos im Rahmen des Systems. Wir hatten darüber gesprochen, als ich unter anderem in Deutschland mit einigen Personen gesprochen haben, die im militärischen Bereich sehr flexibel sind und vor allem auch sehr expertiselastig, dass zum Beispiel die Windkraftanlagen an den Autobahnen nicht mehr gebaut werden. Jetzt ist es übrigens gerade gestern rausgekommen in den Medien ganz groß, dass also Windkraftanlagen große Schwierigkeiten haben, die überhaupt noch bauen zu dürfen, weil man jetzt an den Autobahnen eben diese Landebahn und Startbahn für Kriegsflugzeuge weiter ausbauen will. Also auch das ist interessant. Da spielt denn Klima überhaupt keine Rolle. Im nächsten Moment ist Klima wieder das Allerwichtigste. Das heißt, hier ist überhaupt kein Kompass mehr zu entdecken. Es ist ein wilder Hühnerhaufen, den wir sehen, sowohl in den Regierungen der gesamten Welt und in den darüberstehenden Lobbyvereinigungen, die diese Regierungen ja bisher im Griff haben. Es ist eine hochinteressante Zeitqualität, die wir gerade erleben.
Und die Verzweiflung des Dunkels wird immer offensichtlicher. Um es gerade noch mal kurz vorwegzunehmen, auch das Verbot von Kompakt dürfte eine Verzweiflungstat der Regierung sein, die, wie wir wissen, eine Innenministerin hat, die sehr antifa-lastig ist und eigentlich alles, was sich konservativ äußern will, am liebsten verbieten möchte. Jedenfalls ist das der Eindruck, den man von ihr bekommt.
Naja, wenn wir gerade mal sehen, zum Beispiel, dass selbst solche Fernsehgrößen wie das ZDF-Urgestein Peter Hane sagt, er will Handschellen klicken hören. Das ist eine Aussage von ihnen. Und das sind viele, die sagen, wir wollen, dass die Verbrecher gegen die Menschheit letztendlich ordentlichen Gerichten zugeführt dazu brauchen wir natürlich erst einmal wieder ordentliche Gerichte. Das ist die Angst, die in den Augen zu sehen ist. Frau Büchs, die vom Ethischen Rat beispielsweise, die hat neulich da so eine Aussage gehalten, einen Vortrag gehalten, in Schwarz-Weiß gehalten. Da hatte man gemerkt, also eine wirkliche dunkle Energie gepaart mit einer tief sitzenden Panik aufzufliegen, die sie dann zu einer solchen Hass-Eskapade herausgebracht hat. Das war eine unglaubliche Situation, muss man sich ansehen.
Oder auch nicht, weil ich weiß gar nicht, um die Verzweiflung zu sehen. Mir hat übrigens die Verzweiflung letzten Freitag bei der NDR Talkshow gefehlt, bei den vielen berühmten Sportlern und Stars, die da so in dieser NDR Talkshow bei Steffen Gätjens und Bettina Tietjen saßen. Die hatten sich nämlich Christian Drosten auch eingeladen. Und da habe ich da mal reingeschaut, weil ich mich gefragt habe, na, was wird da an kritischen Fragen an Herrn Drosten gestellt werden, zumal ja doch inzwischen klar ist und auch hinreichend im Mainstream darüber berichtet wurde, in der Welt, sogar im Spiegel, dass die Schulschließungen, dass die Kita-Schließungen nicht nur überflüssig, sondern schädlich für die Kinder waren, von den Impfungen ganz zu schweigen. Andreas, da kam an Fragen gar nichts. Und man hat gesehen, da saßen einige Sportler und auch Schauspieler, die kritisch geguckt haben, als er dann völlig belangloses Zeug daher redete oder sich sogar freisprechen wollte und eigentlich diejenigen, die ich in Anführung Corona geleugnet haben, geleugnet hat Corona niemand, sondern die Maßnahmen, dass die eben von ihm sogar angegriffen wurden. Ich frage mich, wenn man so kritisch daherschauend in einer Talkshow sitzt und vielleicht wirklich Impulse hat, auch mal dazwischen zu grätschen und zu sagen, stopp, jetzt möchte ich aber mal hier was wissen von Ihnen, Herr Regierungssprecher Drosten, warum Sie es nicht tun. Ums Verrecken hat keiner was gesagt, getan. Die Moderatoren waren völlig unkritisch. Frau Tietjen fragte ihn, ob er überhaupt noch Zeit hätte, Gitarre zu spielen. Wahrscheinlich, weil sie selber gerne Gitarre spielt. Andreas, ich bin fassungslos gewesen.
Naja, also ich sowieso, aber ich denke auch, man hat bewusst hier keinen qualitativ hochwertigen Journalisten reingesetzt, der die Moderation in diesem Gespräch mit Herrn Drosten führt, sondern eine kleine regionale Boulevardjournalistin halt genommen, wo man auch nicht erwarten kann, dass da irgendwelche kompetenten Fragen kommen. Und das hat sie auch erfüllt. Sonst hätte man natürlich ganz klar jemanden reingesetzt, der gesagt hat, stopp, wir haben zum Beispiel die RKI-Akten vorliegen und jetzt würden wir gerne mal was sehen. Man könnte hier zum Beispiel oder hätte in diese Sendung auch eine Interessanz reinbringen können. Aber es war natürlich auf oberflächliches Geplänkel ausgelegt und auch aus diesem Grunde mit Sicherheit auch die Auswahl von Bettina Tietjen, die ich ja persönlich persönlich gar nicht kenne. Du kennst sie ja nun gut, aber für ein solches ernstes Thema im Prinzip auf dem Level da jemanden hinzusetzen, ist natürlich wirklich auch offenbar geplant.
Gut, also man muss ja aufhören, hier immer zu sagen, das ist alles geplant. Und eigentlich wollten wir ja mit Herrn Trump anfangen, was wir nämlich jetzt auch machen. Aber das hat sich jetzt gerade so ergeben. Das sind einfach Dinge. Ich meinte übrigens nicht nur die sogenannten Journalisten, die da gesessen haben, sondern ich meine auch die Gäste, Andreas, weil du vorher gesprochen hattest über den ehemaligen ZDF-Heute-Moderator Peter Hane, der völlig auf der anderen Seite nun ist und einfach fordert, dass endlich Aufklärung in den Journalismus kommt. Und es könnte aber auch jeder andere, der jetzt ein Sportler ist oder ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist, könnte doch mal sagen, okay, ich muss mich ja nicht direkt reinhängen, aber ich könnte doch mal eine kritische Frage stellen. Das sind die Dinge, die in der heutigen Zeitqualität nötig werden, damit es schneller geht.
Naja, nun hast du ja ein legendäres Video veröffentlicht, was Hunderttausende oder Millionen mal aufgerufen wurde, wie Talkshows manipuliert werden, wie dort beispielsweise Anklatscher und so weiter die Leute ganz klar steuern und lenken. Das gilt natürlich auch für die Gäste. Hier ist aus meiner Sicht ein ganz klares Versagen der Moderatorin eindeutig zu diagnostizieren. Sie hätte ja zum Beispiel diese kritischen Gesichter, die am Anfang waren, die waren sogar versteinert, als er sprach. Aber wenn die Journalistin sich komplett auf die Seite des Gesprächspartners schlägt, dann ist natürlich irgendwann auch die Problematik für die anderen, dass dann eben halt dieser Mut, sich dagegen zu stellen, einfach dann schwindet in dem Moment. Man ist im Fernsehen, man hat Angst, ausgesondert zu werden. Man lebt ja letztendlich davon, ist vielleicht stolz darauf, dass man eingeladen wurde und so weiter. Nehmen wir an, Frau Tietjen hätte beispielsweise Herrn Drosten journalistisch qualitativ befragt. Das hat sie definitiv nicht. Dann wäre eine ernste Spannung entstanden und dann wären die anderen wahrscheinlich auch aus der Hecke herausgekommen. Ja. Stattdessen hat er wahrscheinlich einen Anklatscher an dem richtigen Moment, nämlich am falschen Moment, als es um Gitarre spielen geht oder sowas, dann wahrscheinlich angeklatscht. Das ist ja genau die Problematik. Das sind ja keine freien Gespräche, die da laufen, sondern eine reine Show. Und das ist dort erfüllt. Es ist eigentlich eine erbärmliche Sendung gewesen, aber es war interessant, das mal wieder zu sehen.
Herr Drosten war ja auch gekommen, um sein neues Buch zu verkaufen. Genau, ich meine, das darf man ja gar nicht vergessen. Hat ein Buch geschrieben, ich habe den Titel nicht drauf und es ist auch egal, ich werde es sowieso nicht lesen, weil es sehr schwierig wäre, das auszuhalten, was er sich da zurechtzimmert, damit sein Ansehen bewahrt bleibt. Ich könnte mir vorstellen, alles überstanden, Fragezeichen, glaube ich, oder so ähnlich heißt das. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dieses Buch ähnlich wie Jens Spahn zur Rechtfertigung herausgebracht hat.
Naja, man weiß ja, dass öffentlich-rechtliche Sender auch abhängig sind von den Geldern auch des Staates. Nicht direkt, sondern indirekt, weil der Staat die Rahmenbedingungen auch für die Gebühren oder für diese Zwangsgebühren eben halt vorgibt. Und aus diesem Grunde haben sich ja die öffentlich-rechtlichen Medien rein zu einer Propagandatrompete der Regierung entwickelt. Das ist genau die Situation. Ich glaube auch, dass der Herr Drosten sich sonst auch gar nicht in eine Sendung kritischer Art überhaupt getraut hätte, weil auch er die Panik hat, weil er weiß, was falsch gelaufen ist. Anhand der RKI-Akten gibt es Beweise für das dramatische, vorsätzliche Fehlverhalten. So lautet der Vorwurf. Und diese Beweise, diese Indizien müssen natürlich dann auch korrekt vor einem Gericht bearbeitet werden, um ihn dann einer gerechten Strafe zuzuführen oder ihn eben halt freizusprechen. Aber er wünscht ja auf gar keinen Fall einen strafrechtlichen Prozess, der aus meiner Sicht dringend angezeigt ist. Und ich kenne einige Richter und auch Juristen, die mir ganz klar sagen, er müsste längst vor Gericht stehen, aber das System Gericht ist der Politik unterworfen, weil die Regierung weisungsbefugt ist gegenüber den Gerichten. Und hier wird das Ganze eben halt so richtig ernst, weil nämlich die Gewaltenteilung, die die Demokratie ausmacht, nicht mehr gegeben ist.
Also ihr merkt, selbst aus einer harmlosen NDR-Talkshow Talkshow machen wir hier ein Thema, was sich übrigens gerade ganz zufällig entwickelt hat. Das hatten wir gar nicht vor. Das ist übrigens das, was wir immer wieder meinen, wenn wir darüber sprechen, wie schwierig es ist, so einen Podcast hier vorzubereiten, weil es hageln die Meldungen nur so rein und man kann sie kaum noch richtig sortieren und man kann auch nicht alle mehr hineinnehmen, das geht einfach nicht. Aber ich möchte jetzt definitiv nach 15 Minuten Vorrede zu den Ereignissen in Amerika kommen, zu dem Mordanschlag auf Donald Trump, der sich am Wochenende ereignet hat. Viele Theorien wabern inzwischen über den Globus. War es ein Inside-Job? War es ein Komplott? War es ein einsamer, ausgerasteter Einzeltäter? Vor allem die alten Medienvertreter, die den Schuss ja nur selten hören, die mussten jetzt von ihrem hohen Holzross runter und sich wenigstens den Anschein geben, darüber nachzudenken, was hier wirklich passiert war. Und ja, einige haben es dann auch getan und es gibt spannende Hinweise in der Presse, die jetzt eben spätestens auch nach den letzten Wochen, wo das Duell im US-Wahlkampf, das erste Duell stattgefunden hatte und man erkennen musste, der arme Joe Biden, der ist doch offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne. Und ja, auch die Verzweiflung bei den Demokraten in Amerika groß ist und groß war. Und natürlich auch bei den Medien, weil, Andreas, durch die Erkenntnis, der Biden kann es gar nicht mehr schaffen, noch eine ganze Amtszeit. Die Leute, die an dem Trog von Joe Biden mitgesessen haben, sich jetzt ganz schnell umorientieren müssen und das Pferd umsatteln.
Ja, und daran zeigt sich übrigens auch die charakterlichen Eigenschaften, die zeigen sich hier bei Abgeordneten. Denen geht es immer nur um den Druck und zwar egal, wo wir hingehen. Das ist das Problem der parlamentarischen Unternehmen. Aber das ist ja natürlich, wenn die merken, dass da bald ein anderer rankommt, dann wollen sie da natürlich auch wieder dranhängen. Also die US-Politikerin Clandestine heißt die. Die hat ja sogar gesagt, also ganz klar, ich habe das hier gerade vor mir, für den tiefen Staat hätte es nicht schlimmer kommen können. Nicht nur, dass Trump unbeschadet davongekommen ist, auch die Demokraten haben sich schlecht verhalten und die Medien haben ihre Mitschuld bestätigt. Jetzt hat Trump nahezu unbegrenzte politische Munition und öffentliche Unterstützung. Sie haben einen lebenden Märtyrer geschaffen. Interessant, das heißt, jetzt kann man natürlich aus der Verschwörungstheorie heraus sagen, cui bono, wem nutzt es? Es nützt Trump. Ist das jetzt quasi eine Art Show gewesen zugunsten Trump? Auch diese Dinge habe ich schon einige Male gehört. Aber wenn ich sehe, dass dort auf diesem Dach, jetzt kann man drüber reden, was da die Hintergründe waren, wer da versagt hat oder was geplant sein könnte, aber dass Trump selbst dort sich zur Verfügung gestellt hätte für eine solche Aktion, dass er das also wusste, dass man auf ihn schießen würde, das halte ich für ausgeschlossen. Denn wenn man sieht, dass dieses Geschoss an seinem Kopf vorbeifliegt und er muss dann ja wissen, wenn der schießt, musst du genau in dem Moment natürlich den Kopf drehen. Übrigens, wenn die Kugel abgeschossen wird, ist sie ja nicht sofort am Ziel. Sie hat einen kleinen Flugweg und in diesen tausendstel Sekunden und er sich genau in diesen Augenblick an die Seite dreht, kann man nicht planen, das halte ich für ausgeschlossen. Das soll nicht heißen, dass hier irgendeine Verschwörung im Gang ist, aber wir müssen hier in der Ruhe bleiben und warten, wie sich jetzt die Dinge entwickeln, auch wie sich die Behörden, die das aufarbeiten, auch widersprechen. Auch das ist wichtig, denn daraus können wir eine Menge wahrscheinlich noch ableiten.
Ja, und die Clandestine hat weiter, ich möchte das mal zitieren, geschrieben, dieser Attentatsversuch hat viele Zauderer ermutigt, den Sprung zu wagen. Große Namen von Elon Musk über Prominente bis hin zu Profisportlern und allen dazwischen haben sich nach dem Anschlag für Trump ausgesprochen. Das ist ein bewegender Moment für viele Amerikaner. Der Deep State hat es nicht nur nicht geschafft, ihn auszuschalten, er hat ihn dabei sogar noch viel stärker gemacht. Ja, und da gibt es natürlich böse Zungen jetzt, die sagen, oh, das war alles geplant. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, Andreas, denke ich auch, so etwas Hochlebensgefährliches kann man nicht als kleinen Plan in die Welt setzen, der dann funktionieren könnte, oder als großen Plan natürlich. Ja, die Bild hat beispielsweise den Begriff Schattenstaat benutzt, hat recht unangenehme Fragen über die Sicherheitsvorkehrungen der Secret Service gestellt. Die Welt hat minutiös den Tathergang untersucht, da gab es Fachanalysen, da wurde viel verbreitet und überall, auch in anderen Medien, kam man relativ einhellig zu dem Schluss, Trump sollte ermordet werden. Aber er hatte eben Riesenglück, weil er im entscheidenden Moment, in dem die Kugel heransauste, den Kopf ein wenig zur Seite neigte. Und das ist ja auch etwas, wo gläubige Menschen sagen, der Schöpfer hat ihn bewahrt. Es sollte so sein. Und die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, die schreiben sogar über Donald Trump, viele seiner Anhänger sehen ihn nun als Auserwählten. Der Kult um Donald Trump hatte schon lange maßlose Züge. Jetzt, wo der ehemalige amerikanische Präsident Überlebender eines Attentats ist, verdichtet sich bei seinen Anhängern aber der Eindruck, es mit einem Märtyrer und mit einem Auserwählten zu tun zu haben. Und es wird so ironisch dann erläutert, ein Schuss traf Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Ohr. Er duckte sich hinter sein Rednerpult und erhob sich erst allmählich, abgeschirmt von zahlreichen Sicherheitsleuten. Man wollte ihn so schnell wie möglich zu seinem Van begleiten, aber Trump hielt inne, sagte, wait, 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 wartet, streckte seine Faust in die Luft und sein mit Blut bespritztes Gesicht der Menge entgegen, kämpft, kämpft, kämpft.
Naja, es ist schon interessant. Man versucht jetzt auch von den Mainstream-Medien natürlich da so einen Sarkasmus reinzubringen. Daran sieht man eben halt auch, wie sie an der Wand stehen und merken, sie haben sich ziemlich verkalkuliert und sie werden mit Trump zu tun haben, ob sie wollen oder nicht. Wir dürfen jetzt natürlich auch einen Fehler wirklich nicht machen, dass wir jetzt im Prinzip in einen Trump-Wahn verfallen. Trump ist ein Mensch, er gehört zu den Milliardären dieser Erde und auch er hat natürlich logischerweise Ziele vielleicht, die wir gar nicht kennen. Wir können nicht hinter seine Stirn gucken. Wir müssen kritisch bleiben. Auch das ist ein ganz wesentliches Moment bei dieser Geschichte, denn viele seiner ökonomischen Entscheidungen hatten kurzfristige, ich sage mal, Strohfeuer auch entwickelt, aber eine nachhaltige Politik, die muss er erst einmal beweisen. Und da kann man nur hoffen, dass er die richtigen Berater hat. Also auch an der Stelle Vorsicht, weil wir neigen dazu, zu emotional in diese Dinge einzusteigen und ihn dann als den Retter zu sehen. Ein großes Problem natürlich auch wieder.
Na gut, er ist, wenn man so will, der Einäugige unter den Blinden. Ja. Man muss einfach immer schauen, an welchen Taten können wir was erkennen. Und ein US-Präsident, der keine Kriege angezettelt hat, ist äußerst selten in der heutigen Zeit. Ein US-Politiker, der gegen Schwangerschaftsabbrüche ist und für das Leben eintritt, den finden wir auch in dieser sogenannten westlichen Wertegemeinschaft äußerst selten. Und das sind alleine schon Dinge, zu denen er auch immer wieder über den Schöpfer spricht, ohne den er seine Arbeit nicht machen könnte. Da sage ich mal, da gibt es ein paar Schnittpunkte und Schnittmengen. Da kann ich absolut übereinstimmen. Und natürlich gibt es auch Punkte, die ich jetzt so auch nicht gut finde und finden kann. Deswegen aber zu behaupten, der gehört jetzt auch zu dem ausgeklügelten System, ist einfach zu kurz gesprungen.
Ja, also gerade ein Land, welches sich wie die USA als das große amerikanische freiheitliche System begreift, wo man legalisiert einen Massenmord, denn eine Tötung von auch noch nicht ungeborenen Kindern ist im Prinzip die Zerstörung eines bereits vorhandenen Lebens mit aus niederen Beweggründen seine vermeintliche Freiheit zu behalten. Und diese Argumentation, jede Frau muss ihren Körper über ihren Körper selbst entscheiden können, ja, im Rahmen ihrer seelischen Verfassung. Wenn aber eine zweite Seele, ein zweiter Körper sich darin befindet, dann kann sie nicht mehr über ein anderes Leben, welches bereits zumindest beseelt gewählt ist, nicht noch auch noch darüber befinden. Das geht nicht. Und wenn es dann heißt, dass man bis zu einem Tag vor der Geburt oder sogar, man sagt sogar jetzt bis zur Geburt und andere sagen schon bis nach der Geburt noch, ich weiß nicht, so viel Zeit nach der Geburt, dass man dann ein Kind wieder töten darf, das ist natürlich eine solche düstere, diabolische, luziferische Energie, die nicht schlimmer sein kann. Und aus diesem Grunde alleine lehne ich dieses demokratische Mordengesetz, das lehne ich einfach ab.
Ja, und hier ist tatsächlich auch bei mir, muss ich sagen, die Grenze erreicht, wenn man sagt, naja, jeder soll seine Meinung haben. Spätestens dann, wenn es Eingriffe in ungeborenes Leben, in manchen sogar noch in schon geborenes Leben, wenn es darum geht, dann hat es nichts mehr mit einer Meinung zu tun, sondern mit Naturgesetzen. Du sollst nicht töten, es darf man nicht tun, wenn der ethische und moralische Kompass vielleicht schon ausgefallen ist. Da muss man das einfach wissen. Aber egal, wir wollen uns hier auch nicht erheben, sondern ich habe mal ganz kurz hier meine Meinung kundgetan. Ja, und was ist jetzt mit Donald Trump? Also, der macht schon die nächsten Wahlkampfveranstaltungen und es gibt eine ganze Reihe von Milliardären, da haben wir letzten Podcast drüber gesprochen, die jetzt Donald Trump unterstützen wollen, anstatt den immer seniler wirkenden Joe Biden. Die springen also da alle ab und jetzt kommt ein noch berühmtester oder berühmter Milliardär, ich würde mal sagen, der berühmteste und reichste Mann der Welt dazu, Elon Musk. Und der hat erklärt, dass er jetzt rund 45 Millionen Dollar spenden will, bereitstellen will für ein neues Pro-Trump-Super-PAC. Also PAC steht für Politisches Aktionskomitee. Da gibt es ja auch schon einige. Und Elon Musk will also 45 Millionen Dollar spenden, pro Monat. Also nicht einmal, sondern 12-mal im Jahr. Und das soll die Präsidentschaftskandidatur von Trump unterstützen, dieses PAC, Pro-Trump Super PAC. Und das haben mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, meldet das Wall Street Journal, genau. Und wer gehört denn noch dazu, zu den weiteren Unterstützern dieser Gruppe namens America PAC? Zum Beispiel der Mitbegründer von Palantir Technologies, Joe Lonsdale. Dann die Winklevoss-Zwillinge, die ehemalige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, und ihr Ehemann Joe Craft. Der ist Chef des Kohleproduzenten Alliance Resource Partners. Und dieses America PAC wurde also letzten Monat erst gegründet, im Juni, und konzentriert sich auf die Registrierung von Wählern und natürlich auch sorgt für eine wachsende Überzeugung bei den Wählern, eben auch frühzeitig zu wählen und Briefwahlstimmen in den Swing States zu beantragen. Ja, man möchte ihn unterstützen, den Donald Trump. Ich nehme mal an, nach den Schüssen jetzt noch mehr. Und Elon Musk als derzeit reichster Mensch der Welt, also geschätztes Vermögen circa 250 Milliarden Dollar, der äußert sich ja auch zu anderen, da kommen wir nachher noch, anderen Vorgängen, nicht nur weltweit, sondern vor allem auch in Deutschland. Andreas, woran liegt das wohl?
Naja gut, er hat in Deutschland natürlich ein großes Werk in Grünheide, das dürfen wir nicht vergessen. Und Grünheide oder Schwarzheide? Ich glaube Grünheide. Grünheide. Und vielleicht nochmal zu dieser Situation, dass er politisch jetzt doch Position bezieht. Also Musk hatte ja noch im März getwittert, dass er weder für den Wahlkampf von Trump noch für den Präsident Biden spenden wollte, aber der milliardenschwere Tesla-CEO hat sich in den letzten Monaten offenbar dem ehemaligen Präsidenten angenähert.
Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Auswirkungen auf das Wahlverhalten in Amerika dieser Mordanschlag auf Donald Trump bringt oder brachte. Die Bild hat darüber berichtet, die spricht von einer neuen Wahlkarte Amerikas und sagt ein Trump-Beben voraus. Und da heißt es, man hat also interviewt den Wirtschaftsprofessor Steve Hanke von der amerikanischen Johns Hopkins Universität, beziehungsweise zitiert, der hat auf Twitter geschrieben, also auf X, Nach dem Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Trump sind die Quoten für einen Sieg von Trump gegen Präsident Biden auf Polymarket, dem weltweit größten Prognosemarkt, von 60% auf 70% gestiegen. Und die Bild schreibt, tatsächlich die Plattform, die Wetten auf den Ausgang der US-Wahl entgegennimmt, sagt einen Sieg für Donald Trump voraus. Und die Karte der US-Bundesstaaten, die ist nun weitgehend rot, also republikanisch eingefärbt. Das ist ja traditionell die Farbe der Republikaner in den USA. Und die Siegeswahrscheinlichkeit wird exakt mit 71% derzeit angegeben. Joe Biden hingegen kommt nur auf 18%.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also auf die, der Siegeswahrscheinlichkeit, das ist eben halt wirklich entscheidend. Und entscheidend sind ja die Swing States. Das sind ja die Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika, die besonders umkämpft werden, weil eben dort immer wieder man feststellt, dass mal die Republikaner und mal die Demokraten rankommen. Das heißt, dort eine ziemliche Pari-Situation der Wähler ungefähr ist. Und um die geht der entscheidende Wahlkampf natürlich auch. Und auch die zeigen eindeutig, dass die Wahrscheinlichkeiten jetzt für einen Republikanersieg viel höher als für einen Demokratensieg stehen.
Alles in allem, schreibt die Bild, würde nur knapp ein Dutzend der insgesamt 50 Bundesstaaten für die Demokraten und für Joe Biden stimmen. Und das US-Portal Axios berichtet, dass die Stimmung in der Demokratischen Partei, die nennen sich ja immer noch so, nach diesem Attentat noch schlechter geworden sei. Ein ranghoher Abgeordneter hat sich geäußert und sagte, wir haben uns alle mit einer zweiten Trump-Präsidentschaft abgefunden. Das ging relativ schnell. Es dürfte natürlich nicht nur dem Attentat geschuldet sein, sondern vor allem den wirklich verstörenden Auftritten Joe Bidens, der dann ja beharrlich immer noch festhielt daran, nach diesem Desaster in dem ersten Duell, er wird es schon richten, und hat dann ABC ein Interview gegeben, wo die Verwirrung noch größer wurde. Und es ist natürlich im Moment sehr still um Joe Biden als Kandidat der Demokraten geworden. Keine Ahnung, was da jetzt hinter den Kulissen los ist.
Also wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur um die Senilität von Herrn Biden geht, sondern auch um die sachlichen Fragen, die die Leute natürlich berühren. Man muss wissen natürlich, dass die amerikanische Bevölkerung völlig anders tickt als eine deutsche zum Beispiel, die zum Eigenhass erzogen wurde. Und wenn ich mir in meinem Garten eine deutsche Fahne hissen würde, dann würden sie mir mein Auto zerkratzen. Und wer jetzt in den USA ist und hat keine Fahne gehisst, den fragt man schon, ob er überhaupt hinter seinem Land steht. Das bedeutet, der Patriotismus ist sehr groß. Und diese Aufgabe der Vaterlandsliebe, die die Amerikaner sehr stark haben, und die Überflutung auch mit offensichtlich organisierten Massenmigrationsbewegungen, die liegen den Leuten im Magen und sie sagen, halt, stopp. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Slums es schon gibt und wie weit sich USA mittlerweile von dieser großen Nation der Freiheit schon verabschiedet hat. Und die wollen Amerika wieder zurück, wie es damals war. Und dieses Magerkonzept von Donald Trump verspricht das Ganze ja. Inwieweit das nachher funktioniert, das wird sich zeigen.
Mager, make America great again, das hatte ja aus Versehen auch Joe Biden dann bei einem seiner großen Auftritte zitiert, also fast. Dann hat er gemerkt, oh, das ist ja gar nicht mein Konzept, das ist ja nun der Herausforderer. Also alles in allem, die amerikanischen Umfragen sehen so aus, dass sie eindeutig Trump den Sieg voraussagen, was natürlich der Gegenseite gar nicht gefallen kann und eventuell auch zu neuen Herausforderungen führen könnte. Wenn wir zum Beispiel hören, dass der amerikanische Umfrageexperte Nate Silver auf seinem persönlichen Blog wörtlich schreibt, wenn zur desolaten Lage der Demokraten auch noch eine Art Sympathiebonus für Trump dazukommt, könnten die Umfragen für Biden sehr schlecht ausfallen. Die Republikaner können auf einen positiven Sondereffekt hoffen. Viele Amerikaner könnten es jetzt leichter finden, für Trump zu stimmen. Und Trump-Anhänger werden jetzt für ihren Märtyrer über Glasscherben gehen. Und diese neue starke Energie, das morphogenetische Feld über den Vereinigten Staaten von Amerika, dürfte natürlich auch die Demokraten beeindrucken, das heißt die Panik erhöhen, hochschüren. Und jetzt warnt Alex Jones, das ist ja der freie Journalist von Infowars, der immer schon viele unbequeme Äußerungen getan hat gegen das System, der auch ein bisschen ähnlich wie Kompakt fast schon auch schon entrechtet worden ist und ein Teil seines Ladens zugemacht wurde, weil er einfach zu kritisch war. Der sagt aber jetzt Alarmstufe Rot. Also wir sind mit der Geschichte nicht am Ende, weil jetzt alle Trump wählen wollen, sondern das ist genau die Gefahr schlechthin für Donald Trump. Er zählt auf, er sagt, das ist jetzt die höchste Alarmstufe für die Zukunft unseres Landes, unserer Republik und der Welt. Womit er ja auch nicht ganz Unrecht hat.
Naja, das ist schon so. Man muss natürlich wissen, dass Alex Jones natürlich mit einer sehr starken Emotion arbeitet. Und ich hätte es ein bisschen sachlicher mir gewünscht. Aber es sind trotzdem natürlich einige Faktoren, die eine große Rolle spielen. Er spricht es aus, dass der Secret Service sich massiv zurückgehalten hat. Also genau diese Situation, was die Sicherheiten von Donald Trump anbelangt, die stellt er in Frage. Und er bringt hier einen Zusammenhang mit John F. Kennedy, der ja damals den Befehl gab, unter anderem, das ist zumindest die Richtung von Alex Jones, wie er das interpretiert, JFK hat ja den Rückzug der US-Truppen damals einzuleiten versucht und einen Monat später wurde ihm 1963 in Dallas, Texas und dem Daily Plaza der Kopf weggeblasen. Und das ist eben halt eine Situation, dass jetzt Trump im Vergleich gesagt hat, er werde den Krieg in der Ukraine über Nacht beenden und die USA finanzieren 80% des Krieges. Das ist nicht ganz richtig, sondern sie liefern 80% der Dinge, denn letztendlich finanzieren es die Europäer. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch hier erkennen müssen, dass es auch sehr wichtig ist, wer jetzt in USA das Sagen hat, weil das wird sich auch auf Europa natürlich ganz massiv auswirken. Deshalb übrigens holen wir da auch so aus in dieser ganzen Frage.
Genau, also wenn Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden sollte, dann wird er diesen Ukraine-Krieg beenden. Und das ist natürlich etwas, was das bisher regierende System, wird ja von manchen als Deep State bezeichnet, gar nicht will und wollen kann, weil es gibt Verträge mit der Rüstung, es gibt Versprechen offenbar und so weiter, die werden dann alle über den Haufen. Und nun sagt Alex Jones, du hast vollkommen recht, er macht das sehr emotional und ich merke ja auch gerade heute bei mir, dass eine gewisse Emotionalität aufgrund dieser vielen Ereignisse, die sich überschlagen und alle tatsächlich richtungsweisend sind und sein können, dass sich die ganz automatisch einstellt. Ich muss mich hier selber immer ein bisschen gerade runterpegeln, damit ich nicht auch in diesen Dreh komme. Vor allem Alex Jones warnt. Er sagt, er habe den Feind studiert und bei seinen Vorhersagen läge er immer relativ gut. Und er möchte Dinge jetzt äußern, die ich euch hier gleich vorlesen werde, nicht um Panik zu schüren, sondern wörtlich, damit wir der Sache voraus sind und sie aufhalten können, wachsamer werden. Also er sagt, die werden nicht aufhören, den Trump anzugreifen. Jetzt waren es Schüsse, das hat nicht funktioniert. Als nächstes würden sie eventuell versuchen, Donald Trump zu vergiften. Und später behaupten, das sei ein natürlicher Tod. Und wieder sagt Alex Jones, wir müssen extrem, extrem wachsam sein. Sie werden auch versuchen, eine Autobombe zu benutzen, eventuell. Und wenn er wieder in die Öffentlichkeit geht, wird derselbe Geheimdienst, der sich jetzt gerade zurückgehalten hat, sich dann vielleicht auch wieder zurückhalten. Und damit hat er natürlich nicht ganz Unrecht, Andreas, denn wir kommen immer noch gar nicht dahinter. Das hatte ja auch der Fox News Top-Moderator angesprochen, hat gesagt, es gibt so viele Fragen und wir vertrauen den Diensten nicht mehr, den Geheimdiensten, dem FBI, dem Secret Service, weil da ganz viele ungeklärte Fragen sind. Und wenn die nicht beantwortet werden, ja, was passiert tatsächlich beim nächsten Versuch?
Ja, das Problem ist, dass das System aus dem Ruder läuft. Es fängt jetzt an zu straucheln und zu stolpern. Jetzt machen sie Fehler und jetzt fangen sie auch an, einfach nur wild um sich herumzuschießen. Wir sehen beispielsweise, was dort gelaufen ist in der Slowakei beispielsweise mit dem wirklich systemkritischen Menschen.
Fico.
Wie heißt er?
Fico.
Fico heißt er. Ich kam auf seinen Namen jetzt nicht im Kopf. Wir sehen auch Viktor Orban beispielsweise, der auch hochgradig gefährdet ist in Ungarn. Wir sehen Donald Trump. Wir sehen aber auch viele andere, die dabei sind, sich zu vernetzen und immer größer werden. Dieses eigentliche System befindet sich jetzt in einem, aus meiner Sicht, Todeskampf. Und sie versuchen jetzt vielleicht noch irgendwie die Situation umzudrehen. Wenn ich aber sehe, dass große Milliardäre sich jetzt auch auf die andere Seite langsam hinüber bewegen, dann merken wir, dass ein Trend in Gang gesetzt ist, den sie nicht mehr einfangen können. Und wir sehen es spätestens an dieser panischen Veranstaltung von Frau Faeser, jetzt mit diesem Kompaktmagazin, was jetzt noch kommen wird gleich, in welcher Verfassung oder in welcher Verfassungslosigkeit und in welcher Ohnmacht man sich dort befindet, dass man mit solchen willkürlichen, dramatischen Maßnahmen einfach nur noch wild um sich schlägt und auch völlig verwirrt beispielsweise dann Argumente bringt, die natürlich nicht so zu halten sind, denn es gab noch nie einen Prozess gegen die. Aber das ist eben halt so eine typische Charakterisierung der jetzigen Situation. Und das ist gut grundsätzlich.
Alex Jones sagt auch, dass es gibt ja noch einen anderen Präsidentschaftskandidaten, Robert F. Kennedy Jr. Auch der hat keinen Sicherheitsdienst bekommen. Und er sagt natürlich, die haben seinen Onkel, die haben seinen Vater ermordet. Derselbe Deep State. Trump ist also in höchster Gefahr, vergiftet zu werden. Ja, Robert F. Kennedy Jr. vielleicht auch. Und er nennt verschiedene Szenarien und Möglichkeiten, die das eventuell erlauben würden. Und er sagt, es gibt noch mehr Leute, die wirklich in Gefahr sind, die ganz oben auf der Abschussliste stehen. Elon Musk zum Beispiel. Und er sagt, also Alex Jones berichtet darüber, dass er zu Elon Musk gesagt habe, dass der sich bitte mehr Sicherheit besorgen solle. Und auch Tucker Carlson gefährdet wäre. Und Elon Musk habe geantwortet, ja, ich stimme zu, ich denke, ich muss meine Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Und Andreas, wie gefährlich all das jetzt geworden ist, seine Meinung frei zu sagen und dabei Einfluss zu haben, also jetzt, ich rede nicht von uns beiden, wir haben ja in Anführung nicht mal 200.000 Abonnenten, aber solche Leute wie Elon Musk, den wirklich die ganze Welt kennt oder nahezu, oder eben auch Donald Trump oder auch Viktor Orban aus Ungarn, die haben es natürlich schwer. Und ich möchte hier nicht diese Energie in die Welt setzen, aber Wachsamkeit schon und Achtsamkeit.
Absolut, das ist wichtig. Natürlich ist es utopisch, wenn er dann fordert, dass Donald Trump jetzt eigentlich bis zur Wahl und auch danach in einem Bunker sitzen müsste und von dort aus das Ganze regieren. Das sind natürlich Übertreibungen, die nicht gehen können, weil gerade die Volksnähe zu den Menschen ist ja das, was Trump ausmacht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass der Ende nämlich seiner ganzen Aussagen eindeutig beweisen, dass das System oder aus seiner Sicht belegen, dass das System sich im freien Fall befindet. Und er beendet das ja und sagt, Gott segne euch, Leute. Aber wir kämpfen jetzt gegen die neue Weltordnung. Das ist nämlich die, die jetzt dran sind gerade mit ihren NGOs und ihren Philanthropen oder Misanthropen genau genommen. Und sie sind ganz offen und gehen aufs Ganze, weil sie verzweifelt sind. Und das erkennt man. Das Momentum hat sich komplett auf uns verlagert. Selbst wenn sie Trump töten, so schreibt es eben halt Alex Jones, werden sie trotzdem beseitigt. Sie sollten jetzt aufgeben, eine ganz klare Forderung. Die Welt ist aufgewacht. Der schlafende Riese ist erwacht. Es gibt kein Zurück mehr in die Flasche. Die Antiglobalisten und ihre Lakaien, gebt jetzt auf oder ihr werdet vernichtet. Das sind so seine brachialen Schlussworte von Alec Jones. Gebt jetzt auf oder ihr werdet vernichtet. Das heißt, er spricht hier schon eine sehr deutliche Sprache.
Es ist ja auch so, sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Alles, was aufgebaut wurde, das wird jetzt gerade vor ihren Augen atomisiert. Also gerade die Demokraten mit den Klimaschutzgesetzen, den sogenannten, mit ESG, mit der Umstellung der gesamten Gesetzlichkeiten, und das Ganze gilt natürlich für Europa auch, was alle anderen Länder mehr oder weniger nicht mitmachen, auch die ganz großen, Indien, Russland, China, die sich eigentlich, gelinde gesagt, totlachen über diese merkwürdigen Pläne. Das Ganze schaukelt sich jetzt hoch. Übrigens, wir müssen alle jetzt in der Ruhe bleiben. Engagiert, auch mit einer kühnen Angriffslust, gerne, aber immer fair, niemals verletzend und schon gar nicht gewalttätig. Ja, und wir werden uns in einem der nächsten Podcasts beschäftigen mit James David Vance. Das ist nämlich jetzt der Vizekandidat, den Donald Trump für die Republikaner ernannt hat. Das ist ein US-amerikanischer Kapitalmanager, Schriftsteller und eben republikanischer Politiker. Seit letztem Jahr vertritt er den Bundesstaat Ohio im US-Senat und der ist erst 39, dieser Senator Vance, und wird schon gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit von Donald Trump zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Auch über Vance kursiert schon einiges durchs Netz, wabert, es gibt schon Angriffe, haha, das ist einer von den Dunklen und so weiter. Wir haben ehrlich gesagt die Zeit noch nicht gehabt, das genau zu durchleuchten, aber wenn wir das gemacht haben, werden wir darüber reden.
Genau, und das wird meine Aufgabe sein, denn er ist ja einer der großen Investoren, er kommt so aus den Slums von USA, hat sich ja vorgetan durch seine Bildung und durch seine Leistungsfähigkeit und hat große Investitionsgesellschaften gegründet, Fonds gegründet und Investmentgesellschaften und ist investiert. Und da geht es dann schon rum, dass er in irgendwelche Gentherapeutikern und so weiter drin ist. Aber ich denke mal, das ist das, was ich hoffe, dass ihr verstehen könnt. Wir möchten jetzt noch keine Nachricht darüber bringen, bevor wir das Ding nicht sauber analysiert haben. Wir können natürlich abschreiben von irgendjemandem und es weitermachen und weitergeben. Das wollen wir so nicht verbreiten, weil ich großen Wert darauf lege, keine Pauschalverurteilungen zu machen, sondern im Vorfeld eine klare Analyse. Werde ich tun und dann reden wir auch darüber, was aus meiner Seite und du natürlich auch aus deinem Sicht fällt.
Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Manchmal.
Ja, es ist, wird auch wieder interessant werden, aber wie gesagt, dazu mehr, denn jetzt wollen wir uns der Causa Kompaktverbot zuwenden. Und das ist auch für uns ein erstaunlicher Schock gewesen, als wir morgens lesen mussten, dass in Deutschland gegen 6 Uhr früh die Beamten nicht nur vor der Tür von Jürgen Elsässer, dem Privathaus Jürgen Elsässers, standen. Jürgen Elsässer ist der Herausgeber und auch, glaube ich, Chefredakteur von Kompakt. Der ist da im Bademantel gleich fotografiert worden. Die sind eingedrungen, haben alles mitgenommen, haben die Schreibtische sogar mitgenommen und die Akten und all das, was sie brauchten, sind in mehrere Gebäude, die mit Kompakt in Verbindung sind, eingedrungen und haben die leergeräumt, auch wohl bei Mitarbeitern. Es ist jetzt nicht so, dass man die Sachen mitgenommen hat und gesagt hat, wir werden das prüfen, sondern man hat es beschlagnahmt und hat Kompakt verboten. Also ein Magazin, das ordnungsgemäß angemeldet ist, das vielleicht die eine oder andere nicht so regierungsliebsame Meinung vertreten hat. Kompakt ist kritisch und der Jürgen Elsässer, der selber lange zu den Linken bis sogar Linksradikalem gehört hatte, der ist halt konservativ geworden und hat die Fehler im System aus seiner Sicht beschrieben mit seinem Team. Was auffällig ist, Andreas, Kompakt hat vor wenigen Tagen ein Interview veröffentlicht mit der russischen Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, die in sehr klaren Worten den Deutschen den Spiegel vorgehalten hat und mal erklärt hat, was aus Russlands Sicht derzeit mit den Deutschen von ihrer Regierung veranstaltet wird. Hältst du es für möglich, dass das mit ein Grund war? Wobei, das war erst 2 Tage vorher.
Ja, ich halte das schon für wahrscheinlich, weil sie hat dort, oder diese Kompakt hat natürlich dort eine sehr starke, ich sag mal, rote Grenze überschritten offenbar, weil ja russische Medien verboten sind in Deutschland. Übrigens ein Unterschied, Roger Köppel hat sich gerade gemeldet aus Moskau vor kurzem, hat vorgestern oder wann das war, und hat dann dort gesagt, dass man in dem Hotel zum Beispiel, in dem er ist, kann er zum Beispiel ins Internet reingehen, und zwar über das Hotel-Internet, und kann die Frankfurter Allgemeine, die Welt und alles aufrufen. Das heißt, in Russland gibt es kein Ban, also kein Verbot beispielsweise, Westmedien zu sehen, aber andersrum schon. Und wenn man dann einen solchen Weg dann wählt, diese Art hier, die ja weitaus schlimmer ist aus meiner Sicht als die Spiegel-Affäre von 1962. Warum? Weil die natürlich Riesenschlagzeilen gemacht hat und hier natürlich die Menschen auch auf die Straße gegangen sind. Das war ja damals, als Augstein, der Herausgeber des Spiegels, quasi in eine Kritik kam, dass er Staatsgeheimnisse ausgeplaudert, es ging um Staatsverrat und so weiter, egal wie. Es ging hier um ein hohes Gut, was es zu schützen galt, damals auch schon. Und da sind die Menschen, die auf die Straße gegangen, Studentenkrawalle und so weiter hat es gegeben. Hier im Moment findet sich eine neue Situation dieser faschistoiden Grundhaltung, dieses Gleichgebürstete. La Fascia heißt ja gleichgebürstet. Und das ist der Unterschied. Aus diesem Grunde halte ich diesen Vorgang für noch dramatischer, weil er von den ganzen Medien mehr oder weniger stiefmütterlich und kopfnickend abgehandelt wird. Wenn Sie morgen selbst davon betroffen wären, würden Sie anders darüber reden?
Naja, vor allem, wenn sowas möglich gemacht wird mit dem Verfassungsschutz zusammen und einfach man sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt und fast in einer Art herrschaftlichen Weise beschließt, ich verbiete die. Also die dürfen nichts mehr senden, die dürfen auch nichts mehr schreiben und veröffentlichen. Ich verbiete die jetzt. Andreas, wenn sowas möglich wird und irgendwann eine andere Regierung am Werke ist, dann könnten natürlich Frau Faeser und Co. und Herr Haldenwang auch Probleme kommen, weil dann könnten die auch schnell verboten werden.
Ja gut, also wir haben eine Situation, die hier die nicht nur Hilflosigkeit, sondern die akute Panikattacke. Das sind akute Panikattacken, die sich jetzt mittlerweile aneinanderreihen. Das heißt, sie befinden sich im Rahmen dieses freien Falls in dem Zusammenbruch gerade. Der Vorgang ist jetzt auch nicht mehr richtig aufzuhalten und man versucht im Fallen noch irgendetwas zu regeln, nach dem Motto, bis jetzt bin ich noch nicht aufgeschlagen, bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Und das zeigt tatsächlich die historische Situation. Wir können ja alle hoch interessiert sein, diese politische Lage, die es ja in einer solchen Geschichte noch nicht gegeben hat in dieser Form, dass wir dabei wohnen dürfen, zumal ja daraus auch die Chance besteht, dass diese völligen Verfehlungen, diese völligen Indoktrinierungen dieser verblendeten Menschen, die dahinter stehen, hinter diesem System, dass die dann natürlich jetzt auch wach werden und dann auch irgendwann kritisch.
Wir sehen ja, der Erfolg der AfD hat ja auch dazu geführt, dass durch und mit Frau Faeser und anderen Akteuren bundesweite riesengroße Demonstrationen organisiert wurden gegen rechts. Also man hat gegen rechts, vor diesen Leuten hat man große Angst. Man schmeißt ja jetzt auch die sogenannten Corona-Leugner und Migrationsgegner, jedenfalls Gegner der Migrationspolitik aus Berlin, in einen Topf und vieles mehr, sind alles jetzt Regierungsgegner. Die Berliner Zeitung, die titelt Verbot von Kompaktverbot riecht nach Verzweiflung. Und da heißt es hier in einem Kommentar von Moritz Eichhorn, das Verbot riecht nach Verzweiflung. Rechte und linke Parteien werden immer stärker, gerade im Osten, wo in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in wenigen Wochen gewählt wird, könnte an AfD und dem Bündnis Wagenknecht kein Weg mehr vorbeiführen. Parteien zu verbieten ist fast unmöglich. Sollen jetzt ihnen nahestehende Publikationen verboten werden? Und schließlich fragt man sich, welche Schlüsse die Leser der Publikation mit einer angeblichen Auflage von 40.000 Exemplaren und die 345.000 Abonnenten des YouTube-Kanals ziehen. Sie denken sowieso, die Regierung will ihnen die freie Meinung verbieten. Und bisher hätte man ihnen ja antworten können, es gibt doch Kompakt. Aber das geht jetzt dann auch nicht mehr und das riecht ja auch jeder.
Natürlich, es riecht und zwar, es stinkt bis zum Himmel. Was ich interessant finde dabei, ist natürlich auch die Betonkopf-Mentalität. Die kennen wir aus der Sowjetunion und aus der DDR und diese heutigen Betonköpfe, die dann so reagieren wie im Tagesspiegel beispielsweise, die dann kritiklos die Meldung von Verbot und Polizeieinsatz dann darstellt oder auch eine ganz wichtige Figur, die das repräsentiert, die ZDF-Moderatorin Dunja Halali, die bewertet das als Symbolbild, wenn Meinung und Freiheit geschützt werden. Ist ja eine unfassbare Verkehrung der Tatsachen. Und da haben wir diese Betonkopf-Mentalität, wie damals in der Sowjetunion und auch davor. Der Grünen-Vorsitzende Noripur bedankte sich sogar ausdrücklich bei Faeser für das Verbot. Seiner Meinung nach reicht es völlig aus, dass das Innenministerium selbst das Magazin als rechtsextrem einstuft. Wir merken natürlich, dass wir ja auch mit einer Portion mangelnden Abstraktionsvermögen zu tun haben, die also nicht den Hauch einer Ahnung haben, wie ein Rechtsstaat funktioniert, sondern einfach willkürlich so vor sich hin posaunen.
Wir werden gleich mal darüber reden, wie das Ganze juristisch überhaupt möglich oder nicht möglich ist. Zum Beispiel hat sich der Verfassungsrechtler Rupert Scholz, den kennen viele noch auch als Minister, was war der, Justizminister?
Verteidigungsminister.
Richtig, der war sogar Verteidigungsminister vor Jordan. Und der hält das Vorgehen der Innenministerin gegen Kompakt für eine Beschädigung des Rechtsstaats. Und also es gibt einige Stimmen, die sagen, das alles geht überhaupt nicht. Und es gibt ein Interview mit, Es gibt natürlich viel Kritik übrigens auch aus den Medien, aber ich wollte jetzt hier was anderes, genau. Es wurde ein Interview geführt von der Jungen Freiheit mit dem renommierten Medienrechtsexperten Christian Konrad. Christian Konrad arbeitet für und mit der renommierten Anwaltskanzlei Höcker in Köln. Also die haben so einige Medienverfahren schon gewonnen und sind eigentlich dafür bekannt, dass sie auch den Mainstreamern immer wieder Feuer unterm Hintern machen. Kennen wir auch einiges davon. Andreas, du hast dir diese Zusammenhänge aus diesem Interview mal näher angeguckt. Kannst uns vielleicht mal eine verkürzte Form der Sachlage beschreiben?
Naja, also es ist so, dass der Christian Konrad Partner der Medienrechtskanzlei Höcker ist und er leitet dort das Dezernat für öffentlich-rechtliches Äußerungsrecht. Also er ist ein wirklich sachverständiger Mann. Übrigens, der Begriff sachverständig ergibt sich daraus, wenn einer den nötigen Sachverstand hat. Da gibt es also kein Diplom für Sachverstand. Und die Junge Freiheit fragt ihn grundsätzlich, ob es wirklich so einfach ist, in Deutschland ein Medium zu verbieten. Und die Antwort ist schockierend. Tatsächlich kann man das. Das gestrige Verbot ist auf das Vereinsgesetz tatsächlich gestützt, laut dem Herrn Konrad von Höcke. Selbstverständlich sind hier zahlreiche und streng gehandhabte rechtliche Voraussetzungen zu beachten, aber faktisch erlässt die Verbotsbehörde, in diesem Falle das Bundesinnenministerium, diese Verfügung. Und damit wurde ein Verein verboten und sein Vermögen wurde beschlagnahmt und so weiter.
Ja, das erklärt er alles. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, Kompakt ist gar kein Verein, sondern das ist eine GmbH. Und spannend ist, wie man das hier trotzdem hinbekommt, dass das Vereinsgesetz greift.
Naja, an der Stelle muss man natürlich definieren, was ein Verein überhaupt genau ist. Und das finden wir im Paragraph 2 des Vereinsgesetzes. Und da steht, ich habe es gerade aufgerufen, Verein im Sinne dieses Gesetzes ist ohne Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit natürlicher und juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen und einer organisierten Willensbildung unterworfen hat. Zitat Ende dieses Paragraphen. Was das bedeutet nochmal, eine Mehrheit von natürlicher und juristischer Personen, für diejenigen, die das nicht wissen, natürliche Personen sind einfach nur Menschen, die geboren wurden, ganz normal auf dem herkömmlichen Weg. Juristische Personen sind keine Anwälte, sondern Körperschaften. Das sind Unternehmen, die per Eröffnungsbilanz quasi ins Leben gerufen würden. Eine GmbH gehört dazu, eine Aktiengesellschaft gehört dazu. Die gelten quasi formal juristisch als Personen.
Und damit würde ja faktisch allen Medienunternehmen ein solches Verbot drohen, wenn man diese Definition zugrunde legt. Auf mich wirkt das Ganze willkürlich. Ich habe gestern etwas gelesen von Stefan Magnet von Auf 1, der sich große Sorgen macht, weil der kämpft ja auch gerade immer wieder ums Überleben, wird von allen möglichen Seiten angegriffen. Und die Frage ist, das droht dann jedem.
Ja, und Stefan Magnet und Auf 1 haben natürlich wirklich da was auf die Beine gestellt und sind groß geworden und führen natürlich auch ein sauberes Unternehmen, haben die besten Gäste auch eingeladen. Das ist schon wirklich toll. Man kann nur hoffen, dass die aufrecht bleiben. Natürlich, also nicht aufrecht bleiben, sondern erhalten bleiben natürlich. So ist es richtig. Also der Rechtsanwalt Konrad, der beantwortet natürlich die Frage direkt, dass ja theoretisch alle Medienunternehmen durch ein solches Verbot unterbunden werden könnten. Also wörtlich hat er dazu gesagt, faktisch ist das möglich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Axel Springer Deutschland GmbH oder die Taz oder deren Vertriebs GmbH oder die Süddeutsche Zeitung GmbH, die unterfielen theoretisch auch diesem Vereinsgesetz. Sogenannte Medienverbote werden daher aus Rechtsgründen natürlich auch sehr kritisch gesehen. Man muss sich diese Dimension jetzt wirklich einmal umgekehrt vorstellen. Stellen wir uns einmal kurz vor, die AfD stellt in Zukunft eine Regierung und deren Innenminister würde die Süddeutsche Zeitung verbieten mit der Begründung, es handele sich um eine linksextremistische Zeitung. Was wäre dann wohl los in Deutschland? Oder man würde den Spiegel oder die Bild mit den Argumenten beispielsweise versuchen zu eliminieren. Ich glaube, da wäre die Hölle los.
Und das würden wir genauso verurteilen, ja, weil es einfach nicht geht mit dieser willkürlichen Herrschaftsart zu regieren oder regieren zu wollen. Andreas, es geht ja hier auch um den Begriff Eingriff in die Pressefreiheit. Da müsste ja eigentlich Artikel 5 des Grundgesetzes, also der Pressefreiheit, greifen.
Ja, natürlich. Und der greift auch. Wir müssen einfach sehen, dass in diesem Artikel 5 auch beschrieben steht, dass man alles behaupten darf, übrigens auch Unsinn, auch Falsches. Man ist lediglich dann gebremst, wenn man aufruft zu einer gewalttätigen Eliminierung des derzeitigen Staatssystems, zu einem Gewaltaufruf zu kämpfen. Das ist der einzige Punkt, wo man sagen kann, stopp. Also, hier wird die Pressefreiheit in diesem Fall von Kompakt unmittelbar berührt. Das sagt Konrad auch ganz klar. Aus seiner Sicht passen deshalb auch die Regelungen des Vereinsgesetzes eben nicht, weil sie den so wichtigen grundgerecht sensiblen Bereich der Presse betrifft. Und da kommt er noch mit einem ganz besonderen Argument. Er führt hier nämlich auch das Redaktionsgeheimnis explizit an, weil fast alle Medien haben auch Zuträger, geheimnisvolle Zuträger, die unerkannt bleiben wollen. Und die haben da einen Rechtsschutz drauf, unerkannt zu bleiben, wenn sie das wollen. Wenn der Staat jetzt aber in die Redaktionsräume eines solchen Unternehmens, in einen solchen Verlag eindringt und Briefe oder E-Mails von Informanten mitnimmt, dann berührt das den Kernbereich der Pressefreiheit. Es handelt sich hier also um eine schwerste Verwerfung formal-juristischer Form und es besteht ein gesetzlicher Informantenschutz, der hier ausgehebelt wird. Wie will denn in Zukunft noch ein Medium überhaupt noch Informanten bekommen, die vielleicht sogar bedroht sind, ihren Job zu verlieren, vielleicht sogar ihr Leben, weil sie dann leaken?
Also wenn ich denke an Watergate und viele andere Affären, auch der Spiegel hat ja einiges rausgebracht, was dann gegen Regierungsmitglieder ging. Und Regierungen haben unliebsame Meinungen bis jetzt in Deutschland, also sagen wir mal zumindest in den letzten 70 Jahren, 80 Jahren, ausgehalten. Das scheint sich jetzt, na gut, nicht in ganz Deutschland. In der DDR war es ja dann schon ein bisschen anders. Aber jeder, ich meine, ich als Mensch, als Person muss ja auch Meinungen aushalten, die andere äußern und die mir jetzt nicht gerade vielleicht passen oder gefallen. Aber wenn jemand mich so und so einordnen will, muss ich ihm das lassen. Also diese Freiheit hat er nun mal. Andreas, kann ein Staat überhaupt ihm unliebsame Meinungen auf eine solche Art bekämpfen?
Also da spricht das Bundesverfassungsgericht zum Glück eine ganz klare Position. Dieses Bundesgericht hat nämlich in einer Entscheidung im Jahre 2018 zuletzt ausgeführt, dass ein Vereinigungsverbot mit den Anforderungen des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren wäre, wenn es nur das Mittel wäre, Meinungsäußerungen oder Publikationen zu untersagen, die für sich genommen den Schutz der Pressefreiheit genießen. Und ich sehe hier eindeutig natürlich als juristischer Laie die Motivation von der aus meiner Sicht linksextremen Bundesministerin des Inneren, Frau Faeser, dass sie die unabhängigen Medien ausschalten will, die ihr gefährlich werden können. Und hier merkt man eben halt die Panik als Motivation dieser Aktion.
Ich möchte das Linksextrem in Verbindung mit Frau Faeser ein bisschen relativieren. Da hast du deine Meinung angesprochen. Ich würde das selber so nicht stehen lassen wollen, weil ich auch allergisch reagiere, wenn jemand andere Personen als rechtsextremistisch einstuft. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen objektiver bleiben, denke ich. Also, das Bundesverfassungsgericht fügt ja in der Entscheidung einen treffenden Satz an, der hier zitiert wird von diesem Experten des Rechtes aus der Kanzlei Höcker. Da heißt es, ein Vereinigungsverbot darf nicht bewirken, dass auf diesem Wege untersagt wird, was die Freiheitsrechte sonst erlauben. Es bleibt daher spannend abzuwarten, ob das Bundesinnenministerium all diese strengen verfassungsrechtlichen Vorgaben überhaupt berücksichtigt hat. Und das fragt der Herr Konrad natürlich auch. Und die Frage ist jetzt zu stellen, wie es rechtlich weitergeht und welche Möglichkeiten zum Beispiel Jürgen Elsässer mit Kompakt hat, sich gegen diese Verfügung zu wehren.
Also die erste und letzte Adresse ist hier natürlich das Bundesverwaltungsgericht, die man mit einer Klage natürlich gegen eine Verbotsverfügung anzurufen hätte. Da das Bundesministerium des Innern die sogenannte sofortige Vollziehung der Verbotsverfügung angeordnet hat, kann hiergegen auch ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes angestrengt werden. Sollte hier eine abschlägige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ergehen, dass die also sagen, nein, wir nehmen das gar nicht an, das heißt, wir lassen das einfach so, wie Frau Faeser das willkürlich entschieden hat, dann könnte dann das Bundesverfassungsgericht sofort angerufen werden. Und man spürt hier ziemlich deutlich, ich spüre es in jeder Faser, dass es sich bei dem Kompaktvorgang hier offenbar um den größten Medienskandal in der deutschen Geschichte handelt. Ich habe das schon gesagt. Zumal hier keine Massendemonstration und eine weltweite Entrüstung zu verzeichnen ist, sondern Betonköpfe der Regierungsmedien quasi das Ganze noch abnicken oder eben halt wieder öffentliche rechtliche Rundfunk nahezu schweigen. Das ist eben halt ganz anders damals bei der Augstein-Affäre gewesen. Das zeigt die Brisanz.
Ja, und der Anwalt aus der Anwaltskanzlei Höcker, der wird gefragt, ob seiner Einschätzung nach Karlsruhe das Verbot ihrer Einschätzung kippen wird? Das ist eine interessante Frage.
Naja, das ist eine Prognose natürlich und die ist natürlich ganz schwierig, vor allem wenn man die Akten natürlich nicht explizit kennt. Wir wissen ja gar nicht, was in den Akten drinsteht. Was bisher genannt wurde, bringt relativ wenig. Rechtsanwalt Konrad hat aber Zweifel, ob Karlsruhe diese Verbotsverfügung aufrechterhalten wird. Das Innenministerium muss in seinen Akten, die es vorzulegen hat, nachweisen, dass es die genannten ganz strengen Vorgaben der Rechtsprechung auch wirklich eingehalten hat. Das kann ich mir kaum vorstellen, wenn wir noch einen Rest an Rechtsstaat haben.
Also ich denke mal, was der Begriff Rechtsstaat, was den ausmacht, dass man es schon lange nicht mehr damit so ganz genau nimmt. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich fühlt sich das nach Willkür an, nach einer totalitären Herrschaft. So fühlt es sich an und wäre den Anfängen, wobei wir sind doch längst mittendrin.
Naja, ich glaube, diese ganzen alten Regierungsstrukturen der Parteiendemokratie der letzten Jahrzehnte, die werden jetzt aus meiner Sicht geradezu vor unseren Augen abgerissen. Aber wir sehen ja auch, wie das gesamte Staatsgefüge mit ihren korrupten Strukturen insgesamt taumelt. Ich denke da, wie gesagt, immer an das Gesicht von Alena Büchs, die da ihre Rede hält und in Panik versunken nur noch Hass und Hetze rausballert. Also unglaublich. Wir müssen uns aber auch immer wieder klar machen, wie hier diese heutige Gesamtlage überhaupt provoziert wurde. Als Hauptschuldigen für diese gesamte jetzige Situation, das einfach nur auf die Ampel zu reduzieren, halte ich für falsch. Wir müssen hier auch sehen, die CDU mit der Zerstörungskanzlerin Frau Merkel, die schon seit langem dabei war, diese gesamten Grundlagen zu schaffen, was jetzt im Prinzip die Ampel nur noch umsetzt. Auch der heutige CDU-Vorsitzende und ehemalige BlackRock-Manager und Lobbyist Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU eben halt, gehört aus meiner Sicht in die Reihe der Verantwortlichen. Und wir müssen uns diese Zusammenhänge immer im Bewusstsein halten. Es ist kein Zufall, dass Merz hinter den Kulissen zurzeit mit Habeck über eine Koalition verhandelt nach der nächsten Wahl, um den Zerstörungsprozess gegen Deutschland und Europa auf keinen Fall zu gefährden. Das ist mir ziemlich klar. Und ich bin ja nur derjenige, der seine Meinung hier nennt. Hast du mir gerade noch mal deutlich gemacht. Ist auch so. Die Ampel hier wird also völlig als unfähig, auch regelrecht gehypt, um von den tatsächlichen Hintergrundstrukturen und auch von dem Tätergefüge der Verantwortlichen also abzulenken. Die einzigen, die man hier ausnehmen muss in dieser Parteiendemokratie, ist jetzt im Moment noch die AfD, die bisher nur immer als Opposition fungierte. Alle anderen, die wir finden dort im Parlament, waren mit dabei.
Ihr Lieben, das sind die Zusammenhänge, was jetzt dieses Kompaktverbot angeht. Wer hat sich zu diesem Kompaktverbot, das Nancy Faeser als Bundesinnenministerin ausgesprochen hat, geäußert? Niemand anderer als der reichste Mann der Welt, der auch sehr berühmt ist, Elon Musk. Ich habe es vorhin schon gesagt. Der sieht eine Zerstörung der Meinungsfreiheit durch die Regierung in diesem Vorgang. Und bei X hat er wörtlich geschrieben, die Freiheit der Meinung mit dem Militärstiefel zertreten ist, was diese Regierung tut. Und man sollte sich das mal angucken, was ist denn, also er sagt Jackboots, er sagt es natürlich alles in Englisch. Und mit diesen Jackboots sind im Englischen Militärstiefel gemeint, die in Deutschland eben auch mit dem Begriff Springerstiefel assoziiert werden. Und diese Stiefel, ihr wisst es, die Führungsriege der Nazis haben die getragen, die nennt man im Englischen Jackboots. Das wird ja wahrscheinlich der Herr Musk nicht einfach so dahergesagt haben.
Nein, zumal das ja ein Wording ist, was er gegen die Regierung nutzt, welches sie selbst immer nutzt, die Regierung, als rechtsextremes Gedankengut. Das heißt also, die Regierung, sprich Frau Faeser, geht wegen angeblicher rechtsextremistischen Grundhaltungen gegen Kompakt vor. Und jetzt kommt ein Mann wie Musk und unterstellt der Frau Faeser rechtsextreme Haltung, womit sie Kritiker eben halt mundtot machen will. Und das wird immer spannender, das Ganze.
Ja, und Elon Musk, der hat sich auch geäußert über die El Hotzo-Debatte. Also wir haben darüber berichtet, dass dieser RBB-Moderator, der jetzt rausgeflogen ist beim RBB, ja einen Tweet abgesetzt hatte nach dem Attentat auf Donald Trump, wo er geschrieben hat, was hat er denn da gesagt? Auf jeden Fall hat er sich sehr förderlich darüber geäußert und war ganz begeistert, dass es da einen Attentat gegeben hatte auf Trump. Und da hat jetzt Elon Musk auch auf X natürlich einen Account, einen Satz abgesetzt und fragt auf Deutsch, stellt dem Bundeskanzler die Frage, jemand, der dem führenden US-Präsidentschaftskandidaten und mir den Tod wünscht, wird dafür von der deutschen Regierung bezahlt, fragt Musk und sagt dann, richtet dann an Kanzler Scholz die Frage, was ist das?
Ja, und die Frage ist völlig berechtigt. Und da sind wir auch wieder bei den Regierungsclowns wie Böhmermann und diese ganzen Leute, die ja auch letztendlich durch die staatlichen Rahmenbedingungen in den Genuss von GEZ-Gebühren kommen, in Millionenhöhe, um das Volk zu verhöhnen und um Hass und Hetze zu sehen. Das heißt, man versucht es unter dem Label der Satire zu bringen, aber es ist schlicht und ergreifend eine Regierungsclown-Funktion, denn da ist ja kein hoher Anspruch drin, sondern sie vertreten ausschließlich die Regierung-Doktrin. Und das ist zu Recht jetzt auch immer mehr das, was in der Bevölkerung ankommt, dass die Leute sagen, nee, das ist ziemlich klar.
Dieser El Hotzo hat früher die Gags von Jan Böhmermann beim ZDF geschrieben. Ich habe es gerade schon gesagt, er ist inzwischen rausgeflogen beim RBB. Ich habe auch jetzt seine Entgleisung wieder entdeckt, die ich euch nochmal mitteilen möchte. Er hatte bedauert, dass das Attentat auf Donald Trump fehlgeschlagen war und fragte, was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam hätten. Antwort: leider verpasst. Und hinterher, nachdem er das dann auch wieder gelöscht hat, hat er dann aber ganz trotzig noch nachgesetzt. Absolut niemand zwingt einen, Mitleid mit Faschisten zu haben. Man kann es ohne die geringste Konsequenz einfach lassen. Naja, gab dann doch eine Konsequenz für ihn. Er ist seinen Job beim RBB los. Übrigens, Scholler hat sich noch nicht geäußert dazu.
Nein, hat er mit Sicherheit noch nicht. Aber nochmal zu diesem El Hotzo, was er da genannt hat. Wir sehen natürlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, beim WDR zum Beispiel, sehe ich das auch ganz deutlich, regelrecht durchzogen ist, wirklich durchzogen ist von genau solchen linksextremen Gedankengut. Denn das ist ja ein Hass- und Hetze-Gedankengut. Und wenn Leute so sind und so denken und da sogar noch mal nachdieseln, obwohl sie rausgeflogen sind, zeigt es, welche Grundhaltung sie haben. Und das zeigt auch anhand der Berichte, das kann man ja deutlich reininterpretieren, dass das offenbar der tatsächliche Umgangston untereinander ist, der nur nicht nach außen kommen darf. Das ist ganz deutlich meine Vermutung. Das kann man ableiten.
So, und wie das System Angst hat vor denen, die unliebsame Meinungen äußern oder Dinge tun, die gar nicht ins öffentliche Konzept passen. Das sehen wir zum Beispiel an Ursula von der Leyen, die ja den neu ernannten EU-Ratspräsidenten, den ungarischen Premier Viktor Orbán, ganz offiziell boykottiert. Offiziell heißt es unter anderem wegen einer nicht abgesprochenen Auslandsreise des ungarischen Regierungschefs nach Moskau. Und da war Frau von der Leyen gar nicht amüsiert, hat diesen Boykott angeordnet und der beinhaltet, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn, also Orbán hatte ja gerade diesen Sitz übernommen, demnach keine Kommissare, sondern nur mehr ranghohe Beamte teilnehmen dürften. Zudem verzichtet die EU-Kommission laut eines Sprechers auf den traditionellen Antrittsbesuch bei der ungarischen Präsidentschaft. Für mich sieht das nach Hilflosigkeit und Verzweiflung aus.
Ja, ausgerechnet Frau von der Leyen, die sich ja nun wirklich keinen guten Namen in Seriosität gemacht hat, wenn ich sehe, dass sie jetzt hier sagt, es ist ohne Absprache der gesamten EU gelaufen mit allen Entscheidungsträgern. Und wenn ich dann sehe, dass sie dort heimlich mit SMS die Bevölkerung der EU um Milliarden im Prinzip geprellt hat oder zumindest eben halt um Milliarden gekostet hat durch irgendwelche Sachen, die sie auch nicht offenbar abgesprochen hat, die jetzt rumkommen, in denen sie irgendwelche Impfstoffe bestellt hat, direkt mit irgendwelchen Vorständen. Also unseriös hoch drei. Und sie fordert jetzt hier ein, anstatt dass sie jetzt voller Dankbarkeit auf diese Aktion von Orbán, diese großartige, aus meiner Sicht sogar heldenhafte Grundhaltung, dorthin zu gehen und mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Übrigens mit einem gigantischen Erfolg. Denn bevor er Herrn Selenskyj in der Ukraine besucht hatte, hat er es abgelehnt, mit Russland in Friedensverhandlungen zu gehen. Und jetzt, nachdem er weg ist, das kann natürlich Zufall sein, genau in dem Moment beginnen Friedensverhandlungen. Das heißt, man fordert sie und Selenskyj will, dass Russland mit am Tisch sitzt. Also das sind ja nun schon Entwicklungen. Und hier sehen wir, dass eben Frau von der Leyen und auch die gesamte EU halt ganz andere Interessen haben als den Frieden in Europa. Sie haben die Interessen ihrer steuernden Lobbyorganisation, wozu auch die Rüstungsindustrie gehört. Das heißt, es ist eine Art Außendienstorganisation, eine Handelsvertreterorganisation für Waffen geworden oder eben halt auch für die Medikamente der Pharmaindustrie, eben halt eine Vertriebsorganisation, die dann vom Steuerzahler noch bezahlt werden muss. Das wird ja immer klarer.
Du hast gerade diese Corona-Verträge, dieses Impfstoffzeug erwähnt. Frau von der Leyen wird vorgeworfen, per SMS mit Pfizer Milliarden-Deals ganz problemlos abgewickelt zu haben. Das waren offenbar auch keine sehr öffentlichen Vorgänge und sie wollte die Dinge weiter geheim halten. Und es ist heute, das gehört jetzt an diese Stelle in diese Sendung, es ist heute ein Urteil ergangen vom Gerichtshof der EU, also dem EuG, der ein Urteil gesprochen hat, dass die EU-Kommission keinen hinreichend umfassenden Zugang zu den Verträgen gewährt habe und dass sie das nicht hätten dürfen, geheim halten dürfen. Also heftige Niederlage für Frau von der Leyen. Nach diesem Urteil des EU-Gerichtshofs hat Frau von der Leyens EU-Kommission mit der überzogenen Geheimhaltung bei den milliardenschweren Impfstoffverträgen gegen europäisches Recht verstoßen. Und diese Entscheidung kommt für Frau von der Leyen zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, denn nur einen Tag vor der Abstimmung im EU-Parlament morgen über ihre zweite Amtszeit. Die Luxemburger Richter hatten über zwei Fälle zu entscheiden. Im ersten ging es um die Klage von 5 EU-Abgeordneten der Grünen, die Zugang zu den Impfstoffverträgen zwischen der Kommission und den großen Pharmaunternehmen beantragt hatten. Die Kommission gab den Anträgen nur teilweise statt und versah die Verträge mit umfangreichen Schwärzungen, woraufhin die Parlamentarier eben das oberste Gericht angerufen haben. Und da ging es um Abkommen zum Kauf von Covid-Impfstoffen, vor allem AstraZeneca von Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer, CureVac und Moderna. Die Kläger, darunter die deutsche Grüne Jutta Paulus, argumentierten, mit diesen Eingriffen sei es unmöglich, den Inhalt der Vereinbarungen nachzuvollziehen. Und die wollten eben jetzt Details wissen zu Preisen und zur Haftung. Und da hatte Frau von der Leyen einfach schwärzen lassen.
Ja, und das ist interessant. Das heißt, die Gesetzesbrecherin Leyen, das haben wir jetzt schriftlich vom EU-Gericht, die Gesetzesbrecherin, die unter der Deckmantel im Prinzip gemauschelt hat, offenbar, das kann man ja hier rein interpretieren, mit Vorständen von Pharmakonzernen und man weiß nicht, welche Gelder da wohin geflossen sind. Das bietet sich ja quasi nahezu an, dass hier eine solche Mutmaßung in den Raum gestellt wird und das jetzt normalerweise alle Staatsanwaltschaften prüfen müssten, wird vermutlich nicht gemacht. Und diese Rechtsbrecherin, die unter der Hand hintenrum Geschäfte auf irgendwelchen Märkten gemacht hat, die stellt sich hin und spricht jetzt von Herrn Orbán und sagt, wir boykottieren den. Und der hat nichts unter der Hand gemacht. Der ist ganz offen, medienwirksam, hat sogar Medienvertreter, Journalisten, also besser kann man es gar nicht machen, mitgenommen zu diesen ganzen Gesprächen und ist ganz offen aufgetreten. Und das wird als quasi Rechtsbruch interpretiert, weil sie mit den anderen eben halt nicht gearbeitet hat, vorher besprochen hat. Das heißt, weil er offenbar nicht gemauschelt hat, weil er eben halt einfach nur ehrbar versucht, nicht Friedensverhandlungen, sondern eine Friedenssondierung in Gang zu bringen. Alle europäischen Staatsführer müssen Herrn Orban tiefst zu Dank verpflichtet sein, sofern sie das Interesse ihrer eigenen Bürger überhaupt noch im Fokus haben.
Ja, vielleicht noch die Info, in diesem zweiten Fall haben französische Rechtsanwälte im Namen von 86.000 Unterzeichnern einer Petition bei der Kommission, EU-Kommission, Zugang zu den Verträgen verlangt und außerdem Informationen angefordert, wer von EU-Seite an diesen Verhandlungen teilgenommen hatten. Und auch dem war die Kommission nicht nachgekommen. Frau von der Leyen hat die Auskunft verweigert, woraufhin 2.800 Unterzeichner Klage vor dem EU-Gericht erhoben haben. Das heißt, da ist wirklich Bewegung in die Sache gekommen. Und heute eben dieses Urteil, das ist schon ziemlich heftig, zumal nun morgen die Abstimmung stattfinden wird. Wer wird EU-Kommissionspräsident? Die Stimmen waren jetzt schon knapp, aber es könnte sein, dass für Frau von der Leyen damit wirklich auch die Klappe gefallen ist. Der EU-Abgeordnete, der gehört zu Sarah Wagenknecht, Fabio De Masi, der hat Frau von der Leyen denn jetzt auch aufgefordert, nach diesem Urteil auf ihre Kandidatur zu verzichten und stattdessen lieber die verheimlichten SMS sofort zu veröffentlichen.
Ja, das wäre wohl das Beste, auch für Sie übrigens, denn wir wissen gar nicht, wie lange die EU überhaupt noch lebensfähig ist. Denn wenn Deutschland als Zahlmeister ausfällt und Deutschland kratzt momentan an der Staatsinsolvenz, an der Staatspleite herum. Das muss man eben wissen. Übrigens an der Stelle, ich habe ja morgen das Webinar, es ist ausgebucht, es tut mir leid, es können keine weiteren Teilnehmer mehr daran teilnehmen, aber ich verspreche euch, ich werde in Kürze wieder ein Webinar machen und dann ist es sinnvoll, sich möglichst schnellstens anzumelden, weil diese ganzen Entwicklungen auch unmittelbar auf den privaten Haushalt und auf deren Finanzen jetzt einwirken können. Das möchte ich nochmal kurz gesagt haben an der Stelle.
Hast du ja auch. Ist ja schon raus. Eine letzte Meldung möchte ich noch hier einbringen, weil sie in diesen Kontext passt. Die EU-Kommission hat wirklich einen Ärger nach dem anderen und Elon Musk steckt sich auch überall dazwischen, beziehungsweise wird natürlich auch angegriffen als reichster Mann der Welt, der nicht immer nur pro domo spricht fürs System, sondern eigene Meinung hat. Und er ist ja nun CEO von X, also früher Twitter. Und er hat jetzt der EU-Kommission einen schwerwiegenden Vorwurf gemacht. Das Ganze wird gemeldet von Apollo News. Musk sagt, die EU-Kommission habe X, also seinem Unternehmen, einen illegalen geheimen Deal angeboten. Wenn die Plattform still und heimlich zensieren würde, würde die EU keine Strafe gegen seinen Konzern verhängen. Also Hintergrund der Anschuldigung ist eine Strafzahlung, die die EU-Kommission gegen X auf Grundlage des Digital Services Act verhängt hatte. Und das ist ja ein sehr strenges Kontrollgesetz, was die EU da auf den Weg gebracht hat. Und die EU kritisiert unter anderem das Abo-System für die blauen Haken auf X, das ihrer Meinung nach Nutzer täuschen würde und gegen eben genau diesen Digital Services Act verstößt.
Also jetzt unabhängig von dem, was Sie da zu bemängeln haben an X, was hier ja gewaltig ist, sind ein Auffliegen, sollte das der Wahrheit entsprechen, von hochkriminellen, mafiösen Strukturen im Rahmen der Europäischen Union. Das heißt, die Europäische Union als Mafia-Organisation, das muss man in dieser Form sagen, wenn das stimmt, nämlich, es gibt ja immer noch die Unschuldsvermutung, dass man einen illegalen, geheimen Deal angeboten hat, auf Recht und Gesetz zu verzichten, wenn er dafür unliebsame Kommentare löschen lässt. Und das ist ein so schwerwiegender Vorwurf, den ich mir selber noch nicht hätte denken können.
Ja, und Elon Musk erklärt, dass zahlreiche andere Social-Media-Unternehmen sich auf diesen Deal, den die EU denen auch vorgeschlagen haben könnte, eingelassen hätten, X jedoch nicht. Und Musk sieht in dem Vorgehen der EU den Versuch, X zu bestrafen, da der Kommission, also der EU-Kommission, seine weite Auslegung der Meinungsfreiheit missfalle. Und die Kommission wirft seinem Unternehmen auch mangelnde Werbetransparenz vor, eingeschränkten Datenzugang für Forscher und so weiter. Also da wird sich noch einiges finden. Und Thierry Breton, das muss der Ordnung halber gesagt werden, das ist der EU-Digitalkommissar, der hat jetzt über X Stellung bezogen zu den wirklich, also ziemlich bedeutsamen Vorwürfen von Elon Musk gegen die EU-Kommission. Und er streitet ab, dass man das X angeboten habe, eben still und heimlich zu zensieren, um einer Strafe zu entgehen. Einen geheimen Deal hat es nie gegeben, sagt Thierry Breton, und den wird es auch nie geben mit niemandem.
Okay, wir werden sehen. Es gilt ja die Unschuldsvermutung, wie ich schon gesagt habe. Wenn ich mir allerdings die allgemeine Presselage ansehe und diese einheitliche Gebürstetheit und eben halt auch diese Methoden, mit denen Zensuren durchgeführt werden, dann würde es für diese nicht nur Theorie von Herrn Musk sprechen, sondern für seine Aussage, dass er es konkret angeboten hat. Wäre es so, ist die EU als kriminelle, mafiöse Organisation überführt. Aber mal sehen, was da rauskommt.
Ja, und selbst wenn sie jetzt noch nicht überführt wird, so steht sie unmittelbar doch vor dem Auffliegen so vieler Dinge. Ihr Lieben, wir hätten uns auch vor fast 5 Jahren nicht träumen lassen, dass es hier ein so spannender Krimi wird.
Ja, und ihr seid immer dabei gewesen, zumindest viele von euch, und darüber freuen wir uns sehr. Alles Liebe und bis Freitag dann.